So. Die letzten sortieren sich noch, sehr schön. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, für diese Zeit auf Ostern hin, durch die wir gehen dürfen, zu der wir schon jetzt blicken dürfen. Und wir danken dir, dass du uns dort drin begegnen möchtest. Und wir beten, dass du uns ein Stück mehr dein Wort auch heute Morgen wieder aufschließt, dass du uns dadurch lehrst, schulst, dass du uns näher an dein Herz bringst, dass wir deine Gedanken ein Stück nachempfinden und dass wir merken, was es für uns bedeutet. Ich bete, Jesus, dass du kommst und jedes einzelne Herz anrührst. Heiliger Geist, sei eingeladen, wirke du unter uns, wehe du. Wir brauchen deinen Dienst. Amen. Ich habe uns heute zwei Predigttexte mitgebracht. Einmal aus der Version nach Matthäus und einmal nach der Version aus Johannes. Beides mal dieselbe Geschichte, aber mit ein paar unterschiedlichen Nuancen. Ich lese uns zuerst Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. So viel zu Matthäus. Jetzt hören wir uns noch den Johannestext an. Johannes 12, ab Vers 12 bis 19. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er diese Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Das sind die beiden Texte für uns heute Morgen. Und das sind Texte, ich glaube, die gehören zur guten christlichen Überlieferung beziehungsweise zum gut christlichen Basiswissen, nenne ich es mal. Und trotzdem, wenn wir den Text so lesen, merken wir, da sind ein paar Sachen dabei, die uns nicht wirklich auf Anhieb Sinn machen. Jesus, der auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem einreitet, eine Volksmenge, die hingeht und ihre Kleider auf den Boden wirft. Die anderen holen irgendwelche Zweige und knallen die noch auf den Boden. Die nächsten holen Palmzweige und empfangen Jesus damit. Dann wird gerufen, Hosianna. Ein ganz schönes Buhai. Ein ganz schönes Auf und Auf. Und man fragt sich, warum? Warum diese Zweige auf den Boden? Warum dieses Hosianna-Rufen? Warum dieses Eselsfüllen? Wir werden das versuchen, ein kleines bisschen heute zu entwirren und uns ein bisschen anzugucken, wieso war das damals so? Warum ist Jesus unter diesen Umständen nach Jerusalem eingeritten? Was hat uns das zu sagen? Was hat uns das ja auch als Botschaft mitzugeben? Das Erste: Jesus kommt nach Jerusalem. Im Johannesevangelium heißt es, dass er mehrfach in Jerusalem schon war, 3-mal. Und jetzt nähert er sich und kommt von Betphage an den Ölberg und von dort aus machte er sich auf den Weg nach Jerusalem und zog dort ein. Er schickt seine Jünger voraus und die sollen dieses Eselsfüllen ihm holen. Auf das wird er gesetzt, dort werden Kleider draufgetan, Jesus wird draufgesetzt und er zieht auf diesem Eselsfüllen nach Jerusalem ein. Und dann haben wir dort dieses prophetische Wort aus Sacharja, allgemein diese Bibelstelle, die wir uns heute angucken, da ist gerade das Sacharja-Buch ein ganz interessantes. Also Sacharja 9 ist dieses Zitat, was sowohl Matthäus als auch Johannes verwendet. Dort heißt es, Sacharja 9, Vers 9, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das ist das, was dort passiert. Diese Prophetie, die dort im Sacharja-Buch gegeben wurde, die erfüllt Jesus hier, indem er genau das tut. Er kommt und reitet auf diesem Eselsfüllen. Interessant, wir haben gerade dieses Lied Tochter Zion gesungen und da fehlt eine Strophe. Die wurde halt einfach mal rausgestrichen, weil sie nie gepasst hat. Dort heißt es eigentlich in der dritten Strophe, Tochter Zion, freue dich, hol ihn jubelnd zu dir ein. Sieh, er kömmt demütiglich, reitet auf dem Eselein. Tochter Zion, freue dich, hol ihn jubelnd zu dir ein. Dummerweise passt das dann nie in ein Weihnachtslied, ne? Deswegen wurde es wahrscheinlich gestrichen. Jesus kommt und er kommt mit dieser Sacharja 9 Stelle und erfüllt sie. Dafür ist er ja da, die alttestamentlichen Prophetien in sich zu erfüllen. Das Erste, also Jesus erfüllt hier eine Stelle aus dem Alten Testament, was auf den König von Israel hinweist. Auf den König, der gekommen ist, zu retten. Der gekommen ist, um zu regieren. Auf den König, der kommt und König sein soll über seinem Volk. Das Zweite. In Matthäus heißt es, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. In Johannes heißt es, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihnen entgegen und riefen. Und dann wird beides mal gerufen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Warum werden dort Zweige abgehauen? Abgehauen wahrscheinlich ist das richtige Wort. Und warum wird das auf den Boden geworfen? Warum werden dort Kleider mit hingeworfen? Warum sind dort Leute, die mit Palmzweigen kommen und ihn empfangen heißen? Ihm entgegenziehen und dann rufen, Hosianna! Diese Sachen, die wir hier lesen, die haben eigentlich einen vollkommen anderen Platz im jüdischen Kalender. Normalerweise werden diese Zweige von den Bäumen abgehauen und werden, wo es damals noch den Tempel gab, wurde das in den Tempel gelegt, um den Altar herum. wurde dort mit Bachweidenzweigen, die aus dem Umfeld von Jerusalem geholt wurden, die wurden dort in diesen Tempel hineingebracht und wurden dort im Heiligtum um den Altar hingelegt und dort ausgeschmückt. Und dann wurde zum Laubhüttenfest, was eigentlich dieses Fest ist, das Laubhüttenfest zur Erinnerung, ist dieses Fest, wo die Israeliten daran denken, wie Gott sie aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeholt hat. Wie er sie durch die Zeit, durch die Wüste hindurch getragen hat. Und das Laubhüttenfest wird deswegen gefeiert, damit man sich immer wieder an diesen Auszug aus Ägypten erinnert. Das ist das eine, weswegen dieses Laubhüttenfest gefeiert wird. Und dann hat aber dieses Laubhüttenfest noch eine zweite Bedeutung. Und diese zweite Bedeutung ist, da kommt der Messias. Und er kommt als König. Er kommt, um seine Regentschaft anzutreten, sichtbar hier auf dieser Erde. Und dann wird diese verfallene Hütte wird abgetan, weil Gott sein Reich sichtbar unter den Menschen aufrichtet. Wo sein Reich kommt und wo er als König herrscht. Und da war es damals so, diese Bachweidenzweige wurden um den Altar gelegt und dann wurde dort drumherum gezogen. Das war der jüdische Ritus. Julian, ich brauche jetzt mal das eine Bild. Und dann gab es dort noch ein zweites. Palmzweige. Und zwar hieß es ja hier, dass sie Palmzweige nahmen und ihm hinaus entgegenzogen und dann riefen. Und was ihr hier seht, ist einmal ein schöner Zweig, der zusammengesetzt wird. Der nennt sich Lulav im Hebräischen. Und dieser Lulav besteht aus Palmzweigen. Das ist das mittlere. Und dann ist da drum noch gebunden Myrtenzweige und Bachweidenzweige. Dies war das eine. Und dann seht ihr hier, das ist sowas, was so aussieht wie eine Zitrone. Das nennt sich Etrog. Ist nicht direkt eine Zitrone, ist eher sowas, wo man sagt, wenn ich es richtig nachgelesen habe, woraus heute so eher das Zitronat gemacht wird. Das ist eine eher dickere Schale, die ist ein bisschen mehr verschrumpelt. Ist also keine schöne Zitrone. Und diese zwei Sachen wurden genommen. Und dann hatte jeder Israelit die Aufgabe, oder die Priester im Tempel, dass sie mit diesem Lulav in der Hand um den Altar gezogen sind. Einmal jeden Tag des Laubhüttenfestes. Und am siebten Tag wurde siebenmal um diese Laubhütte gezogen. Und jedes Mal wurde dort Hosianna gerufen. Hosianna. Herr, hilf doch. Rette doch. Hilf uns, rette uns. Und da sehen wir diesen zweiten Teil, der dann auch noch diese Ewigkeitsperspektive hat. Herr, rette uns, hilf uns, so wie du es damals in Ägypten getan hast. Hosianna. Und dieses, was sie rufen, dort, wo Jesus einzieht, kommt aus dem Psalm 118. Der große Halleluja-Psalm der Bibel, der auch da im jüdischen Kontext ganz häufig gebetet wurde. Der ganz häufig gebetet wurde eben zum Laubhüttenfest, aber der auch zum Sederabend, also das, was das letzte Abendmahl für uns heute so ein bisschen fast ist, es war ein Sederfest. Und dort, wenn du auseinandergegangen bist, wurde das Halleluja gesungen. Und dieses Halleluja ist der Psalm 118. Ist ein 29 Verse langer Psalm, wo es am Anfang losgeht, wo 4 Verse sind, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewiglich. Ja, seine Gnüde, so soll denn Israel sprechen, ja, seine Gnade währt ewiglich. So soll denn das Haus Aaron sprechen, ja, seine Gnade währt ewiglich. So sollen denn die den Herrn fürchten sprechen, ja, seine Gnade währt ewiglich. Damit beginnt dieser Psalm. Und dann geht's weiter und dann hat man in diesem Psalm dieses große Danke, Herr, dieses Halleluja, was dort hochkommt. Und dann geht's aber auch runter, wo die leidvollen Momente kommen. Ich rief in meiner Not, der Herr antwortete mir und befreite mich. Ich werde nicht sterben, sondern leben und den und die Werke des Herrn verkündigen. Auch das ist in diesem Psalm drin. Also da merkt man, es geht auch in die Tiefen hinein. Und dann kommt dieser Vers 25. Ach, Herr, hilf, heißt es da in unseren deutschen Übersetzungen. Ach, Herr, lass wohl gelingen. Und das ist das Hosianna. Das ist quasi das, was die deutsche Übersetzung ist. Gepriesen sei, Vers 26, der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen, mein Gott. Ich will dich erheben. Dank dem Herrn, der ist gütig. Ja, seine Gnade währt ewiglich. Und das war das, was sie dort getan haben. Das ist das, was zum Laubhüttenfest ganz normaler Festtagsritus war. So wie bei uns zu Weihnachten die Weihnachtsgans oder der Bratwurst oder mit Kartoffelbrei oder die Wiener mit Kartoffelbrei, wo wir so unsere Bräuche haben. So war es dort die, ich sag mal, die jüdische Liturgie, die dieses Laubhüttenfest begleitet hat. Und das passiert jetzt hier in dieser Geschichte. Das Problem ist bloß, wir sind nicht im Herbst. Wir sind im Frühjahr. Wir sind direkt vor Passa. Das ist das falsche Fest zur falschen Zeit. Das können wir so nie machen. Deswegen haben die Pharisäer auch eine Krise gekriegt. Die haben plötzlich gesehen, Mensch, die gehen dort raus und machen das, was zum Laubhüttenfest dran ist. Und sagen, stopp, das ist ja, das funktioniert so nicht. Aber die Menschenmenge, die hat dort was wahrscheinlich erkannt. Wir haben im Johannesevangelium gelesen, dass diese Totenauferweckung des Lazarus einer der Gründe war, warum die Menschenmenge kam. Weil sie da was erkannt haben. Sie haben erkannt, dass das, was Jesus tut, sind diese Werke, die sie von diesem Messias erwarten. Das ist das, was diesen Messias ankündigt. Und jetzt kommen sie dort entgegen und sie wissen, hey, das, was Jesus tut, ist genau das, was der Messias tun soll. Er soll kommen und retten, die Welt retten. Das ist die Aufgabe des Messias. Und das tut er. Und deswegen müssen sie dieses Hosianna bringen. Deswegen müssen sie mit diesen Palmzweigen dort stehen und ihnen warmen Empfang machen. Deswegen rufen sie dort und deswegen feiern sie. Jesus, Retter der Welt. Und da ist es ja spannend, dass der Name Jesus, ich meine, für uns ist der geläufig, der hat ja auch eine Bedeutung. Wer weiß, was die Bedeutung des Namens Jesu ist? Retter oder? Gibt noch eine zweite Bedeutung. Es kann auch Hilfe sein, helfen. Und dann ist es spannend, wie in der Bibel manchmal mit diesem Namen, ich sag mal so, Wortspiele gemacht werden. Matthäus 1, 21, der Engel zu Maria, sie aber wird einen Sohn gebären und du, ach nee, zu Josef, Entschuldigung, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Du sollst ihm den Namen Retter geben, weil er wird sein Volk retten. Als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, standen dort Menschen, die haben gesagt, hey, du heißt doch Hilfe, jetzt hilf dir doch mal selber. Es ist so, wie wenn der König Jonas kommt und sagt, der König ist da. Jesus als Retter, als der rettet, Jesus die Hilfe, der hilft und der helfen soll. Und er kommt an diesem Tag. Und ich habe einen Gedanken dort von Guido Baltes, ein deutscher Theologe, der lange paar Jahre in Jerusalem gewohnt hat und dort auch manche von diesen jüdischen Festen mitbekommen hat und dadurch manches auch verstanden hat. Der hatte ganz häufig mit Juden im Gespräch war er. Und da ging es auch ganz häufig natürlich um Jesus. Jesus, Retter der Welt. Und ein großes Problem für die Juden heutzutage ist, dass sie sagen, hey, wenn Jesus der Messias gewesen wäre, dann hätte die Welt sich viel radikaler ändern müssen. Wenn Jesus der Messias gewesen ist, dann hätten die Zustände, die es damals gegeben hätte, die wären viel radikaler verändert worden. Und damit meint man nicht nur das Politische, dass die Römer gestürzt wurden. Ja, dass diesen Zweig der Zeloten gab es. Und diese Hoffnung gab es zur Zeit Jesu. Aber es ging um viel, viel tiefere Sachen. Es ging um Leid, es ging um Krankheit. Es ging, dass da diese ganzen Dinge hinauskommen. Alles, was dort diese Welt, was diese Schöpfung zerstört, die Gott gemacht hat, dass das weicht und dass das plötzlich nicht mehr vorhanden ist. Wenn der Messias kommt, so war das Ansinnen der Juden, dann wird sich diese Welt radikal ändern. Und das sagen sie heutzutage. Und weil, wo Jesus kam, das nicht passiert ist, haben wir so unsere Zweifel. Ich habe am Eingang die erste Prophetie, die ich gelesen habe, war Sacharja 9. Und ich lese uns jetzt mal den Vers 10. Vor uns hatte ich den Vers 9 gelesen, jetzt lese ich uns den Vers 10. Und dann ist es spannend, was es dort heißt. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und das war quasi diese Erwartung. Ja, da ist einmal das von dem Krieg die Rede, aber da ist auch von Frieden die Rede, den Jesus bringt. Einen Frieden nicht nur für uns persönlich. Ja, er ist persönlich Retter für uns. Und jeder, der ihn annimmt, der erfährt Rettung. Und der erfährt Frieden in seinem Herzen, weil er erlebt, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, nämlich die Schuld und die Sünde hinweggenommen, einem jeden von uns, der erlebt diesen Frieden. Aber es ist ein Frieden, der die ganze Erde bestimmt. Es ist ein Frieden, der sich auf der ganzen Erde ausbreitet. Und den Punkt, der ist für Juden dann eben schwierig. Weil sie dort sagen, aber Moment, wenn Jesus dieser Retter ist, dann müsste diese Welt ganz anders sein. Und da will ich uns was fragen. Glauben wir, dass Jesus der Retter der Welt ist? Und ja, sofort habe ich ein Ja gehört und manche haben genickt. Und jetzt ist aber meine Frage, wenn Jesus wirklich dieser Retter der Welt ist, haben wir dann nicht auch einen Auftrag an dieser Welt, diese Rettung zu bringen und nicht nur die geistliche? Ist es dann nicht was, wo wir als Kirche, als Leib Jesu den Auftrag haben, zu den Armen zu gehen? Da, wo Schöpfung zerstört wird, zu gucken, wie können, haben wir einen Auftrag, Schöpfung zu bewahren? Ich rede nicht von einer grünen Ideologie, die es übertreibt. Aber es könnte uns theoretisch nicht egal sein, wenn jedes Jahr mehr Regenwald abgeholzt wird. Wenn Jesus wirklich der Retter der Welt ist und wenn wir das glauben, dann könnte es etwas sein, was uns hier was ausmacht und wo wir vielleicht einen Auftrag hätten. Wenn Jesus wirklich der Retter der Welt ist und wenn wir das glauben, dann wären die Zerbrochenheiten, die wir in unserem Umfeld wahrnehmen, nicht was, wo wir einfach drüber weggehen, sondern wo wir reingehen und wo wir schauen, wie können wir dort helfen? Wie können wir diese Hilfe und diese Rettung Jesu, der in uns wohnt, zu den Menschen tragen? Interessant ist es durch die Kirchengeschichte, alles, was diakonisch irgendwo einen Startpunkt gehabt hatte, Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser, Samariterbund, Arbeiter-Samariterbund, all diese Dinge, die jetzt vor allen Dingen im Rettungsdienst und im Medizinwesen irgendwie zustande gekommen sind, die haben alle diesen Grund, dass dort Menschen waren, die gesehen haben, dort ist Leid, dort ist Not und wir bringen jetzt diese Hilfe, wir bringen diese Rettung zu den Menschen. Im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert vielmehr, gab es diesen Aufbruch von Wichern, von Hermann Franke oder von Georg Müller, die plötzlich Kinderheime errichtet haben. und die sich um diese Not der Kinder gekümmert haben. Wenn Jesus der Retter der Welt ist, dann muss er dort sichtbar werden. Nicht nur in meinem Herzen. Ja, da muss es anfangen. Aber wenn es da nicht weitergeht, dann ist die Frage, glauben wir wirklich, dass Jesus der Retter der Welt ist, etwas, was wir schnell mit Ja beantworten. Und sicherlich auch zu Recht beantworten, aber es hat was, was weiterlaufen muss. Was diese Welt empfangen soll. Und ja, da müssen wir die Welt nicht retten. Aber wir bringen ihnen diese Hilfe und wir bringen ihnen diese Rettung, die sie so dringend nötig haben. Ich möchte einen kurzen Punkt machen. Ich bin noch nicht fertig, aber ich möchte uns herausfordern, weil wir uns ja auf den Weg machen und fragen, hey, wie können wir das Evangelium, wie können wir diese Hilfe, diese Rettung Jesu zu den Menschen bringen? Vielleicht sind wir da, wenn wir in unser Umfeld gucken, erstmal überfahren. Wenn wir in unser Gemeindeumfeld gucken, wo wir fragen, was bedeutet das denn eigentlich für uns? Ja, Gebet ist das eine und Gebet ist wichtig und das machen wir auch. Aber wo werden wir auch tatkräftig? Und deswegen möchte ich uns herausfordern, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, vielleicht 3-4 Minuten, wo wir aufstehen, uns in kleinen Gruppen finden und genau dafür beten. Dass wir genau für diese Nöte in der Welt einerseits beten, aber andererseits eben auch darum beten und Gott bitten, dass er uns zeigt, was wir als Gemeinde für einen Auftrag da drin haben. Und dass wir uns dort in kleinen Gruppen zusammenfinden. Das kennt ihr, machen wir sonst meistens nie in der Predigt, sondern entweder davor oder danach. Aber ich glaube, das stört jetzt nicht. Deswegen lasst uns jetzt einen Moment nehmen. Jetzt, wo wir gerade das merken, und wo wir vielleicht mit dieser Frage, Jesus, der Retter der Welt, wo wir dort erstmal irgendwie so ein bisschen am, vielleicht auch kreisen sind. Lasst uns aufstehen, lasst uns einen kurzen Moment nehmen zum Beten. Wem das nichts ist, der kann auch im Sitzen weiter beten. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich lade euch ein, dass wir ja, jetzt eine kurze Zeit nehmen zum Beten. Unsere Schwachheit auf, wo wir ja, in uns gefangen sind, gebunden sind und wo wir nur unser sehen. Und hilf uns, dass wir nach außen schauen können. Mach du uns frei dazu. Und Herr, befähige du uns, dir hinterher zu gehen, auch zu den Menschen, die du uns in den Weg gestellt hast. Amen. Nehmt gern wieder Platz für die Leute, die stehen. Genau. Es klemmt ein bisschen, hä? Jawohl. Wir haben einmal jetzt Jesus, den Retter der Welt, was uns vielleicht manchmal viel zu groß ist, wenn wir die Problematiken und die großen Nöte der Welt sehen oder um uns herum. Und jetzt nochmal den Blick. Jesus, ich habe es vorhin schon gesagt, ist auch für uns gekommen. Für jeden persönlich. Für jeden ganz individuell. Und dieser Ruf, Hosianna, Herr, hilf doch, ist etwas, was wir ganz persönlich auch ja, wirklich Jesus zurufen dürfen. In unseren Problemen, in unseren Herausforderungen, in unseren Dingen, wo wir letzte Woche relativ viel drin hatten und wo ich jetzt gerade merke, dass das die Woche über sich scheinbar noch ganz gut weiter bewegt hat. Herr, hilf doch. Das Kreuz Jesu, der dafür gestorben ist, der dort diesen ganzen Mist, alle Sünde, alle Schuld, alles, was uns von Gott trennt, alles, was uns den Frieden rauben will, erstmal ganz persönlich innerlich. Und was uns Lasten auflegen will, der das getragen hat. Und der es hinweggenommen hat. Und das ist eine Botschaft, die uns ganz persönlich zuteil werden darf. Was wir ganz persönlich annehmen dürfen. Und wo da, wo Dinge sich aufmachen, die sich immer wieder gegen uns, also zwischen uns und Gott drängen wollen, wo unser Teufel immer wieder gefangen nehmen möchte, uns in Sünde führen will, da dürfen wir Vergebung empfangen. Da dürfen wir, Herr, hilf doch. Und dann dürfen wir auf dieses Kreuz schauen und dürfen sagen, ja, Herr, du hast geholfen. Wir dürfen uns dort von diesem Kreuz her zusprechen lassen, ja, du bist mir zum Retter, du bist mir zur Hilfe geworden. Und das darf uns innerlich trösten. Das darf uns erstmal Ruhe geben in diesen stürmischen Zeiten der Welt. Weil wir wissen, wir gehören jemandem, der alles für uns gegeben hat. Der sich voll und ganz hingegeben hat. Und wir gehören demjenigen, der das Weltall in seinen Händen hält. Der diese ganze Schöpfung trägt und hält. Und dazu auch die Ermutigung heute Morgen. Vielleicht merkst du, wo sich Dinge immer wieder zwischen dich und Gott drängen wollen. Wo du merkst, dass du dort immer wieder angefochten bist und wo du immer wieder versucht bist, in Sünde zu fallen. Herr, hilf doch, Hosianna, das persönlich Gott hinzuhalten, abzulegen und dort neu diese Freiheit des Kreuzes zu empfangen. Jesus gekommen als Retter der ganzen Welt, was uns manchmal viel zu groß ist. Und wo wir denken, Hilfe, wir kleine Lichter. Aber das Gute ist, wir haben denjenigen, der Retter der Welt ist, in uns. Und wir dürfen ihm zutrauen, dass er mit uns dieser Welt ein Stück Heil bringt. Und das will er tun. Es hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht wer, Jesus hat gerade keine anderen Hände und Füße als deine auf dieser Erde. Also lass sie uns ihm zur Verfügung stellen. Und alles beginnt, indem mir dieser Jesus und diese Hilfe ganz persönlich zuteil wird. Wo Jesus in mich einzieht. Und wo Jesus mir ganz persönlich diese Rettung erstmal zuteil werden lässt. Und wo ich merke, wie mir vergeben wird. Wo ich merke, wo ich die Last genommen bekomme. Diese zwei Dinge, Jesus Retter der Welt. Das, was Palmsonntag, wie wir es heute nennen, in Jerusalem, ja, uns heute mit auf den Weg gegeben wurde. Und was uns neu ins Fragen bringen darf, wo stehe ich dort? Hosianna, gepriesen sei, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, fürchte dich nicht, Jerusalem, fürchte dich nicht, siehe, dein König kommt sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Wenn wir diese Geschichte lesen und wenn wir uns an diese Geschichte erinnern und dort sehen, wie Jesus auf diesem Eselsfüllen geritten kommt, da geht er vor, Herr, fürchte dich nicht, in Zuspruch an uns persönlich, in den ganzen Dingen, die uns Angst machen wollen. Fürchte dich nicht. Lass dich trösten, weil der König, der kam. Der König, er starb, aber er blieb nicht im Grab, sondern er ist auferstanden. Und er lebt. Und er wird wiederkommen. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und diesen Blick dürfen wir haben. Amen. Lass uns ein Lied zusammen singen. Das Lobpreisteam darf sich aufmachen. Lasst uns beten zum Abschluss. Wer will, kann jetzt schon dazu aufstehen. Ich stelle euch danach unter den Segen Gottes. Ach ja, das. Ja, wann bauen wir es ein? Ja. Genau, ne, dann machen wir es jetzt. Bevor ich mit euch bete, aber schön, dass ihr schon alle steht. Das noch, die Eva hat mir das noch ins Ohr geflüstert. Die meisten haben es vielleicht schon mitgekriegt. Viele haben sicherlich schon gratuliert. Aber Dieter und Ursel hatten am Freitag goldene Hochzeit. Genau, nochmal von hier vorne alles Gute und Gottes Segen auch. Ja, ich habe euch ja schon Freitag gefragt, ob für die nächsten 50, da habt ihr gesagt, ja, wäre ein bisschen viel. aber für die nächsten Jahre, die ihr noch gemeinsam haben dürft, genau, dass Gott mit euch ist und ja, jeden Schritt von euch einfach segnet und begleitet. Und Silbernen auch, dann Eva, Micha. Auch, ja, der Werner am Freitag 80, aber Gut. Genau, auch euch noch Gottes Segen. Bei euch kann man sagen, die nächsten 25 auf jeden Fall. Genau. Und jetzt bete ich mit uns zum Abschluss. Jesus, wir haben gesungen, lass uns fühlen, was dein Herz bricht. Lass uns fühlen, wie du über Dinge empfindest. Und Herr, in allem, wo unsere Welt so laut ist, wo wir so ja vielleicht auch übertönt sind von vielen Dingen und manches gar nicht mehr wahrnehmen können. Herr, lass uns diesen Schrei der Welt hören. Öffne du unsere geistlichen Ohren, öffne du unsere Augen. Mach du uns sehend, empfindsam und hörend. Und lass uns, ja, und gib uns diesen Mut und diesen Zuspruch immer wieder neu, fürchte dich nicht davor. Wo uns vielleicht manches, was wir sehen, wegspülen will. Aber lass uns diesen Mut neu empfangen, wirklich dort hineinzugehen. Dich dort hineinzubringen, dich hineinzutragen. Wir brauchen dich und wir brauchen deinen Heiligen Geist. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, komm du neu. Füll du uns. Rüste du uns neu aus mit Kraft. Und Herr, bei jedem, der vielleicht hierher gekommen ist mit einem schweren Herzen, ich bete Jesus, dass er wirklich Ruhe finden kann an deinem Kreuz. Und dass er dort empfängt, wie du Vergebung hineinbringst. Wie deine Hilfe hineinfließt, wie deine Rettung kommt. Und dass dort abgelegt wird, was uns bindet, was uns kaputt machen will. Und wir danken dir, dass du auch dafür gekommen bist. Und so bete ich und segne uns für die nächste Woche mit einem empfindsamen Herzen, mit hörenden Ohren, mit sehenden Augen. Ich segne uns mit festem Schritt und mit einer Stärke zu stehen, wo du uns hingestellt hast. Herr, lebe du dein Leben durch uns und fließt du aus uns heraus. Hab Dank dafür. Amen. Einen gesegneten Sonntag euch, ihr Lieben.